Grüß euch, servus, herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Podcast. Letzte Woche, was war los? In Wien war ich, Wien, auf Ehem, schöner Auftritt gewesen, liebe Leute Wiener. Wobei, es waren ja, glaube ich, die Hälfte Niederösterreicher. Ich bin ja auf Ehem, ist ja oben da, das ist ja in Norden oben, ist ein bisschen links, da kommen die Niederösterreicher genauer. Nein, aber gut, jetzt haben wir mal ein bisschen Sommerpause, weil sie sich da bei Heim ein bisschen was zu tun. Jetzt muss man schauen, dass wir, ja, Mann. Ja, es ist ja, aber ich habe in den letzten Wochen immer wieder gesagt, wir haben es ja relativ trocken heuer. Ich glaube, das haben wir ja relativ viel mitgekriegt. Hat schon einmal tragisch ausgeschaut. Aber in den letzten Wochen habe ich dann gesehen, die Obergräser, sie kommen ein bisschen, gell, es schiebt schon ein bisschen an, die Obergräser, bei den Untergräser schaut es ein bisschen mau noch aus. Aber da werden wir sowieso zur Heuernte noch mal ein längeres, ausführliches YouTube-Video machen, wo wir das alles genau analysieren werden. Auf der Alm ist jetzt so, wir haben eine Woche später Auftrieb. Da war halt diese Trockenheit da jetzt im April, Mai, großes Problem. Die Kollegen haben jetzt dann aufgetrieben am Samstag. Ich warte noch ein bisschen, weil ich habe da ja das Jungvieh, das im ersten Bereich kommt es ein bisschen in die steile Fläche rein, da will ich das Junge noch nicht reinlassen. Jetzt, wenn sie frisch auf die Alm kommen, dann sollen sie doch die schöne Alm Bergwiese erleben, als ersten Moment nicht gleich die Steinleiten, wo sie die Steigeisen brauchen, die Hangsicherungen, nein, aber ich werde am Freitag oder am Samstag war ich aufgefahren, jetzt wird es schon langsam passen. Und es ist ja, auf der Alm gibt es ja die Devise, beim Nachwachsen, auch wenn es jetzt noch nicht ganz so, wenn wir jetzt eine Woche später dran sind und wenn es jetzt nicht ganz so gut gewachsen ist, jetzt kommt es ja dann. Grünland ist ja dem Regen gegenüber sehr dankbar. Also wenn es dann mal regnet, nachher schießt Grünland eh Gott sei Dank, erholt sich relativ schnell von der Trockenheit und das sehe ich jetzt bei meinen Wiesen und ich sehe es dann jetzt Gott sei Dank auf der Alm auch ein bisschen. Und wenn es viel aufkommt, die alten Bauern haben immer gesagt, das Vieh muss aufs Futter warten, nicht umgekehrt. Also auf Deutsch gesagt, die Rinder sollen nicht erst auf die Weide, wenn das Gras ganz hoch ist, sondern die sollen oben sein, wenn es ganz klein ist, weil es wächst viel schneller und diese sogenannten Bierstlingen, die greifen sie eh nur an, wenn ganz wenig ist. Wenn es da mal ausgewachsen ist, dann greifen sie es nicht mehr an. Dann hast du diese braunen Chips da, die sind ja mal gern fräsen. Was war noch? Das war es jetzt an landwirtschaftlich gesehen aus meiner Warte. Mein Motormehl habe ich jetzt schon einmal geholt von der Reparatur, da haben wir ja überfuhr gesehen, gell? Gebrauchten Ivy gekauft, zum Motormehl, und da sind wir dann im Herbst, war ich wegen einer Kleinigkeit drin, bin Herbert, und der Herbert gesagt, du Kollege, du weißt aber schon, dass da vorne und da und du und der Vergaser und das, da waren ja auch einige Teile zum Sanieren, die es vorher doch nicht so waren, kurzum, bin da voll gesehen, ohne, da war nämlich vorne ein Schmiernippel, hätte da irgendwo sein sollen, der aber nicht da war, das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, jetzt hat der Herbert alles saniert, war ein schönes Winterprojekt für ihn, aber der Motormehl, der ist jetzt tippitoppi. Ja, und da freue ich mich schon aufs Mahnen mit Motormehl. Bei der Gaudi werden wir wahrscheinlich dort beim Biegel ein paar Fleißaufgaben machen, weil es so gut geht. Schauen wir uns einmal die Nachrichten an der letzten Wochen. EU verbietet Ketchup-Backhallen. Das ist einmal was Gutes, wo man sagt, man schimpft die gerne über die EU, aber das ist einmal gut, dass sie diesen Schmoren verbietet, diese Debattenbacken. Die EU beschränkt durch eine neue Verpackungsverordnung die Nutzung von Einwegportionspackungen in der Gastronomie. Ab 2030, viel Spott, werde die Ausgabe von Kunststoffpackeln für Ketchup, Mayonnaise, Senf, Zucker und Kaffeeobers beim Vorortverzehr grundsätzlich untersagt. Das ist einmal wirklich, ja, was ich mir oft schon gezipft habe, weil ich bin ja früher mal wie Kind war, du hast ein Schnitzel, hast deine Frankfurt, du hast deine Pommes, dann haben sie da ja die Truben hergegeben, dann haben sie da die 2 Kilo getrunken und dann schön eine Pflotschen können aufs Teller. Weil ich bin doch, wenn ich Ketchup isst, dann ist es schon ein Ketchup, gell? Es ist jetzt, es kommt eh nicht oft vor, dass ich aktuell ins Gasthaus gehe, aber hier und da muss ein Cordon Bleu, das kriegst du daheim mit, gell? Cordon Bleu mit Pommes, das ist schon einmal, was du sagst. Und bei einem Cordon Bleu, da brauchst du Ketchup. Cordon Bleu mit Preiselbeeren ist eh lieb, gell, aber ich weiß nicht, du stabst. Wenn du nicht der Ketchup hast, dann stabst du auch die Gauschen. Das stabst du alles voll. Und ich brauch dann. Irgendwann hat das angefangen. Wann hat denn das angefangen? Die richtig guten Gasthäuser früher haben noch so ein Dings gehabt. Was du umgehen hast können, hat es richtig ausgestabt. Das war noch gut. Aber dann haben sie irgendwann angefangen mit diesen Mini-Plastik-Tütchen da.
Millimeter, wusste noch eh, dann kriegst du den Scheiß, die Höhe hört eh nicht auf, dann hab ich mit den Fingern, dann hab ich meistens die Fingernägel so geschnitten, dann rutscht ab und dann musst du mit dem Messer umwiegen. Und ich brauch mindestens 4 so eine Packchen brauche ich schon besser, Cordon Bleu. Und ich weiß noch, das letzte Mal Cordon Bleu-Ding, und dann hab ich geschaut, 3,60 Euro für Ketchup habe ich gezahlt. Haben die 90 Cent für so ein geschissenes Plastik? 3,60 Euro, da kaufe ich mir doch einen 3-Kilo-Pumper Ketchup. Das ist einmal gut, dass ich das verbieten werde. Der ist Plastik teurer als das Ketchup. Wieso? Das war sowieso für die ganzen Ketchup-Firmen, war das perfekteste Geschäft. Die haben da tonnenweise Plastik verkauft und Millimeter Ketchup. Oder bei McDonald's haben sie jetzt, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Ich komme später noch zum Thema. Ich weiß schon, gell, Fast Food sollte man nicht, aber wie hier und da gestern dahin, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, jetzt waren 70 Cent aus einer Mini-Packung. Das hat da, wenn schon, gell, die haben ja früher, haben sie das um 20, 30 Cent aus. Und irgendwann einmal haben sie angefangen zu sagen, würfeln wir mal einen neuen Preis, würfeln wir alle, was tun wir da? Ah, tun wir gleich 70, 80, 90 Cent. Blöd, wahnsinnig. Wie gesagt, gell, über EU, man kann schon gerne hier was kritisieren, aber das ist schon gut, dass ich den Schmarrn verbieten werde. Das hat mir mal gezipft, hey. Und alle Wirte, stellst doch endlich wieder die guten alten Ketchup-Pumper hin da, wo du da drucken kannst, dass leider so schön weggespritzt. Ja, wenn wir schon McDonald's angesprochen haben, gell? Mehr McDonald's pro Kopf als in England. Österreich ist Fastfood-Weltmeister. FC, Le Burger und Co. suchen Standorte. Auch McDonald's wächst. 200 Filialen, steigende Preise und trotzdem boomt das Geschäft. Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Gell? Mir ist das aufgefallen, wo war ich in Niederösterreich, weißt du, da war ich ja da Zwettl und Kilp und Wieselburg und ich weiß dann gar nicht mehr genau, welche Autobahnabfahrten das sein, aber das ist eigentlich mittlerweile in Lohsdorf ist am McDonald's, ist mir aufgefallen, Lohsdorf, dann fährst du ja weiter. Ist dann nicht in die nächste schon Ips. Lohsdorf, dann in diesen Ips am McDonald's, dann ist im Melk einer. Der alle Ritt ist da einer. Dann fährst du da weiter. Ein Eins ist keiner, Einsdorf. Der Linz sowieso, und dann alle da, Forchdorf, und dann ist noch ein Kartoffel. Also die haben jetzt in den letzten 10 Jahren schon massiv gerade neben die Autobahn Raustadt ziemlich aufgedübelt. Oder ein Spital zum Beispiel, ist jetzt da eine Händel links, da geht ja keiner rein. Naja, die haben jetzt einen Gas gegeben. Die Frage ist ja, gell, warum gibt's Analysen, warum haben wir jetzt die Fastfood-Ketten, warum nehmen die zu? Haben wir ja gerade gehabt, das Wirtshaus ist nicht mehr die günstigste Alternative. Mit Familien ist es schon nicht ohne. Gell. Vor 15 Jahren holt man beim Dorfwirt, ist Mittagsmenü um 7, 8 Euro gekriegt. Heute kostet Schnitzel 15 bis 20 Euro oder mehr. Wissen wir schon, natürlich, wir haben bei den Wirtshäusern, wir haben das Problem mit den Personalkosten, wir haben die Energie, wir haben den Strom. Lebensmittel werden auch teurer. Ich habe jetzt mit meinem Freund mit dem Atom auch analysiert, der da in der Landwirtschaftsbranche arbeitet. Da war jetzt auch einmal der Gasthaus. Wir sind jetzt auch schon bei der Divise, wo wir sagen, 19 Euro für ein Schnitzel. Da sind wir schon in einem Bereich. Wir waren gerade noch beim Bereich 9,90 Euro. Ich weiß ja, und der Konsument, der muss auch sparen. 9,90 Euro, so 10, 11, das war so die Standarddings. Mittlerweile 16, 17, 18 Euro Schnitzel ist schon ein Standardpreis. Argumentiert wird immer mit den erhöhten Kosten. Und ich denke mir, okay, ich hab schon recht, gell. Wenn alles teurer wird, muss natürlich das Gas auch teurer werden, aber ich kenne oft einen, der Schellhorn. Staatssekretär, der hat ja früher mal irgendwie einen relativ guten Social-Media-Kanal gehabt. War oft interessant, aber da muss ich mir auch ein paar Mal waschen gedacht, dass er den Schnitzelpreis da erklärt und mit dem Ei und die Arbeitszeit und was alles eingerechnet hat. Hey, übrigens, der Schellhorn, wenn wir schon beim Thema sind, der hat ja wirklich eine gekackt, bis zum geht nicht mehr, oder? Ich muss damit denken, der war ja eigentlich, was der Neos-Politiker. Der war ja nicht unbeliebt, oder? Ich muss sagen, das war eine sympathische Figur, gell? Hat ein bisschen war er so Neos, so, was war er bei den Neos? Irgendwo so hinten oben, so Rand. Mitglied schon, ja, aber rings. Dann hat er ja Gasthäuser, Hotel, Goldeck da raus, draußen in der Salzburg und Dings und da ist gehabt. Social Media Kanäle gut gelaufen, der war eigentlich sympathisch. Dann hat er sich da gescheiterweise gemeint, jetzt wird der Staatssekretär, aber da haben sie ihn ja nur eindividiert. Dann haben sie ihn ja gleich einmal da herpaniert, weil er da irgendwie ein neues Auto bestellt hat und nachher daheim hat es gekocht, weil der Bruder auf einmal der Der hat gemeint, der wird einen Hof kriegen, jetzt hat er aber nur Gebuchte gekriegt und dann ist der abgehauen. Ich glaube, da war er wohl gescheiter gewesen, wenn er daheim geblieben war. Ich glaube, immer in die Politik gehen ist auch nicht gescheit. Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht's um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hans.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer nur Netflix. Lest es einmal in Hans.
Werbung aus! Auf jeden Fall, wo war denn da jetzt? Ah ja, genau, das haben wir gesagt. Wegen die Schnitzel. Ich finde schon, ja, es ist schon durchaus, wenn ich jetzt sage, wir haben die gute heimische Qualität, die wir immer fordern, ja, die heimische Qualität, die guten Produkte, die Pommes frites selber geschnitten mit Messerlein, dann ist natürlich gerechtfertigt. Aber ich denke mal auf, wenn du dann die Zahlen hörst, dass die Kollegen ja wirklich dann in Schweinefleisch und Rindfleisch und alles nur Importware haben, da tut mir halt schwer, Verständnis zu haben für eine Verdoppelung beim Schnitzelpreis. Ja, wenn ich dann eh weiß, ich habe jetzt eh da den holländischen Fleischmuggel oder den dänischen oder den tschechischen oder polnischen, da frage ich mich schon auch, Kollegen, ich hab's da um billig eingekauft, nicht wissen wir alle, was ihr da gezahlt habt. Warum? Da muss man echt schwach. Ne, wenig. Aber jedenfalls ist das ja da das Problem. Gell? Das ist nicht mehr das günstigste. Und für eine Familie mit zwei Kindern bei einem Gasthausbesuch, das sind schnell einmal 70 bis 100 Euro weg. Das kannst du dir mal vorstellen, ich mit vier Kindern, ich kann da auf einer Hand aufzählen, wie oft wir in den letzten Jahren in den Gasthaus waren. In den letzten zwei Jahren. Also das ist, na, wo sind denn halt 100 Euro? Jetzt gehen wir rein. 20 Euro pro Person. Ja, da hast du aber noch keine Suppen. Oder vielleicht hast du die Suppen, nein, die Suppen. Ein Menü, ein Eselin, mit Kaffee, geh auf. Unter 30 Euro kommst du schon nicht aus. Denk einmal, mit vier Kindern, und mit zwei Kindern. Aber das ist, gell, beim Fastfood liegt man halt ein bisschen günstiger. Steht da in die Analysen. Und viele Menschen sagen nicht, ich gehe gern zu McDonald's, sondern ich kann mir anderes nicht mehr leisten. Ist ein Argument, natürlich, die Burschen sind schon aufgegangen. Jetzt haben wir geschaut, die Menü kosten ja schon jetzt zwischen 13 und 15 Euro. So günstig ist jetzt auch nicht mehr. Die Kinder können nicht rutschen und umschauen und der Vater kann Zeitung lesen, gell. Das ist schon die Alternative. Fastfood ist überall verfügbar. Viele Wirtshäuser am Land haben zugesperrt oder nur noch wenige Tage geöffnet in der Woche. McDonald's, Burger King und KFC haben dagegen lange Öffnungszeiten und Drive-In. Das stimmt. Gerade Familien auf Reisen oder Pendler entscheiden oft aus Bequemlichkeit. Das ist auch ein Argument, gell. Ich siehst du, deswegen sind auf die Autobahn Auffahrten, Topfahrten, die Fastfood-Ketten. Das ist eine, bei Reiseverkehre, das ist ja das Nächste. Gerade bei der Reihe, wenn du heute reisen tust, wenn meine Reise tut. Die haben sehr übertrieben, die mit ihren Gasthäusern da, die Landzeit und wie sie alle heißen. Ich meine, da bin ich einmal vor x Jahren einmal, ich glaube, der Kaffee ist 6, 7 Euro, oder? Da ein Schnitzel essen, bist schon bei 30 Euro. Die haben sie auch komplett übertrieben, die Kollegen. Und da ist natürlich, gehen dann lieber die Leute zum Fastfood. Ja, die klassische Gastronomie hat sich teilweise selbst auf den Markt gepreist. Steigende Energiepreise, hohe Personalkosten, Bürokratie, Öffnungszeiten schwer zu besetzen, wissen wir eh. Dadurch mussten viele Wirte die Preise anheben. Der Gast reagiert mit Ausweichen auf günstigere Angebote, ja. Ja, das ist ja, in Österreich diskutieren wir ständig über Tierwohl, Regionalität und Klimadiskussionen und gleichzeitig boomt der internationale Fastfood. Ist ein bisschen ein Widerspruch, gell, aber zumindest, man muss ihn ja, ich habe das eh schon ein paar Mal erwähnt, in Schachtelwirt musst du ja lobend erwähnen, das Rindfleisch kommt zu 100% aus Österreich. Das, wie die Waldkühe, die Waldkühe gehen da alle aus in Salzburg, der kauft alles zusammen oder halt so viel wie möglich. Und das war ja in der Pandemie, war eh einmal eine Phase, gell. Da ist nämlich, wie da diese Lockdowns war, wie der McDonald's zu war, ist der Altkuhpreis, aber der, wohin dividiert, der ist da massiv runter, weil der ja vor allem die Kühe kauft, was der Burger-Patties, das Faschierte ist sehr beliebt. Und eben, wie gesagt, muss man ihm anrechnen, der hat zumindest heimische Qualität, ne? Aber es ist halt, gell, früher hat es im Ort einen Kirchturm gegeben, ein Gemeindeamt, ins Dorfhaus, Dorfgasthaus. Bald gibt's da nur mehr die Kirchen, das Gemeindeamt und den McStreif, gell. Hey, wie es so weitergeht, gell, bei den Heimatfilmen werden sie nicht oft machen, gell. Früher mal bei den Heimatfilmen, da sind sie, die Resi und der Zenzi und der Franzl sind da schön zusammengekommen bei Dorfwirt, haben bei Schnitzel gegessen. In Zukunft sitzt dann der Förster und die Sennerin, wenn McCaffee zusammen auf einem Chai Latte, gell. Grillfleischcheck, WBF zieht alarmierendes Fazit. Ja, das Grillfleisch ist schon einmal, gell, das abgebockte. Das ist eh, da haben wir jetzt einen Widerspruch zu meiner letzten Woche. Ich habe ja eigentlich gesagt, im Lebensmittelhandel, oder haben zumindest die Ketten haben erklärt, dass fast 100% vom Frischfleisch Österreich ist. Aber ich glaube, da geht's haben sie abgepackt. Auf jeden Fall. Hat für seine aktuelle Grillfleischcheck in die Flugblätter von Billa, Billa Plus, Spar, Lidl, Benny und Hofer, 18. bis 31. Mai 2026, ausgewertet und kommt zu einem kritischen Ergebnis. Grillaktionen werden weiterhin stark vom billigen, konventionell erzeugten Fleisch dominiert. Von 325 beworbenen Grillfleischprodukten stammte rund ein Drittel aus dem Ausland oder hatte keine österreichische Herkunftskennzeichnung. Da haben sie eigentlich gesagt, aha, ja, weil Gott, die abgebockten, gell, wenn das abgebackelt ist, vakuumiert, dann gilt schon einmal als Frischfleisch, gell. Weil sie ja gesagt haben, Frischfleisch ist zu 100% Österreich. 95% der Angebote waren konventionell, nur 5% Bioprodukte. Letzte Woche habe ich eigentlich gesagt, Bio boomt, ja, aber eben quasi auf dem Niveau halt, ne. Pflanzliche Alternativen spielten praktisch keine Rolle. Von 334 analysierten Grillprodukten waren nur 9 pflanzliche Angebote. Rund 3%. Das spiegelt im Prinzip eh die Statistik wieder, pflanzliche Alternativen. Wir sind da bei zwischen 2-4%, je nachdem, wie die Zahlen auf sein. Eher auf 2 als auf 4. Ist auch der Widerspruch zu den Leuten auf Social Media, wo man oft denkt, auf Social Media, manche, du meinst ja auf 90% sind Veganer und Vegetarier mit. Dem ist aber nicht so, wenn man das Kaufverhalten beachtet. Besonders kritisiert wurde ein importiertes Grillhuhn um 2,99 € pro Kilogramm als Beispiel für extrem billig Fleischwerbung. Ja, Grillhändler um 2,99 € pro Kilo. Da fragst du ja, gell? War das Händel eigentlich schon am Leben? Oder hat da, war das, ist in dem Händelfleisch noch ein Händel drinnen, gell? Kostet der 2,99 €. Ich kaufe ja jetzt gern da, ich habe ja mit 2 Bauern, wo da, der eine da, links da, und der andere, die haben gute Händel. Was, ich glaube, so 10 oder 15 Euro pro Kilo. Aber das ist ja nicht, da merkst du einfach den Unterschied. Es passiert ja auch, dass man hier und da mal ein Händel isst. Am besten sind die Händel von den Grillfahrt, die wo du auf dem Supermarkt stehen, die wo du den ganzen Tag dahin grillen, diese trockene Mugel. Da kannst du schon sicher sein, da sind wir nicht weit weg von den Grillhändeln. Wahrscheinlich waren die noch billiger als 2,99 €. Aber wenn du jetzt an, gerade bei den Händeln kann ich nur empfehlen, geht's zu den Bauern selber. Die sind einfach viel softiger. Ich glaube, draußen, die einen Händeln, die haben, glaube ich, keine Ahnung, wie schwer das ist. Das ist eine riesen Trommel, das ist schon nicht mehr weit weg von einem Truthahn. Du merkst einfach vom Geschmack einen riesen Unterschied. Der WWF bemangelt außerdem, dass bei vielen verarbeiteten Produkten wie Würsteln die Herkunft und Haltungsform für Konsumenten nicht klar nachvollziehbar sei. Das ist eh logisch, gell. Gott, das sicher sein bei den Würsteln, Kimper, das meiste. Aus Buxtehude. Die WWF fordert deshalb eine verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung für alle Fleischprodukte, weniger Importfleisch mit niedrigen Umweltstandards, mehr regionale Bioprodukte und pflanzliche Alternativen im Handel. Ja. Fordern kennt's auch wohl, gell, aber siehst du, man kann ja viel fordern, aber es wird ja gekauft. Das Billigfleisch kommt oft aus dem Ausland, aber Hauptsache auf der Packung ist irgendwo eine rot-weiß-rote Fahne oben. Werd die oft gern beworben. Dann musst du ein bisschen schauen. Nur wenn es in Österreich abgepackt ist, heißt es noch gar nicht automatisch, dass es österreichische Produkte sein. Ich sehe oft. Oft denkst du, beim Fleisch, das wird oft so billig angeboten, wo du oft schon denkst, ja, bald haben sie die Aktion, nimm 3 Kotelett, kriegst du ein Halbschweinl noch dazu. Irgendwie so, sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Gerade jetzt im Sommer. Ich bin eh neugierig, wenn es mein Rindfleischpreis, was jetzt dann passieren wird, weil wie schnell der jetzt dann nach unten rasseln wird, weil aufgrund der Futterknappheit bei uns werden jetzt dann vielleicht noch, jetzt vielleicht bei der Alpensaison, weiß man nicht, gell, aber spätestens dann ab August, September muss damit rechnen, dass noch einmal ein Schritt nach unten geht beim Rindfleisch. Steinzeitmenschen in Europa aßen kaum Insekten. Das ist einmal eine Schlagzeile, die wirklich überraschend ist, gell. Kein Steinzeitsnack. Insekten standen offenbar schon bei den früheren modernen Menschen in Europa kaum am Speiseplan. Das zeigt eine neue Studie der Universität Pompeu Fabra in Barcelona, die im Fachjournal Science Advances erschienen ist. Die Forscherinnen analysierten den Zahnstein von knapp 750 steinzeitlichen Menschen. Die älteste Probe stammt aus Tschechien und ist fast 30.000 Jahre alt. Nur in 8 Proben fanden sich Spuren von Insekten-DNA und auch die dürften eher unabsichtlich in den Mund gelangt sein. Wenn Sie irgendwo mit dem Auto gefahren sind oder mit dem Fahrrad, Mund oben gehabt, vor 30.000 Jahren, wird es halt einmal hin und da mal Fliegen reingelogen kommen. Aber das Thema haben wir mir auch, gell? Ich glaube, wenn Sie unser DNA analysieren, werden wir ein paar Insekten reinkriegen. Wobei, ich mir voll die auf, auf die Autoscheiben, es sind wieder mehr Insekten oben. Weil ich bin nur zuvor, jetzt, letztes Mal, wir haben müssen, die Scheiben wollte putzen, wirklich alles zugepickt gewesen. Ziemlich flott schon gewesen. Auf jeden Fall, nur in 8 Proben fanden sich Spuren von Insekten ein. Und auch die im Mund. Etwa beim Trinken im See, ja, wir finden überhaupt keine Muster, das auf einen absichtlichen Insektenkonsum hindeuten würde, sagt Studienautor Pablo Librado. Bei Neandertalern und Menschenaffen war die Menge an Insekten-DNA dagegen deutlich höher. Ich meine, die haben ja damals auch schon gewusst, was grausig ist. Wir brauchen auch gar nicht drin. Hey, wenn ich oft aufdenke, da war doch, das ist doch, wo ist das gewesen? Vor 2-3 Jahren, da haben wir gemeint, jetzt waren wir alle Insekten. Jetzt müssen wir dann, der neue Trend, Insekten ist uns da verkauft worden als die neue Eiweißquelle und als Tierfutter. Und ich habe da immer, wir haben so ein kritisches Video gemacht über das ganze Insektenzeugswerk. Ich glaube, den Trend hat einmal der Lugner angestachelt, weil der Lugner hat irgendwo in seinem Einkaufszentrum hat einmal seine Links gegessen. Was heißt Trend? Das ist eh nicht einstanden. Also, weil ich glaube, die Leute haben dann schon noch eine gewisse Abneigung, wenn sie sich seine Würmer einschießen. Ich sage immer, du, mir ist lieber, weiß ich nicht, mir ist lieber ein Wurm am Angelhaken, als wie in meinem Magen drinnen. Muss ich nicht haben. Aber wie gesagt, ich habe ja das vor ein paar Jahren auch schon kritisiert. Und da hat mir ja, ich weiß, gibt's die Farm noch, der irgendein Insektenzüchter, der hat sich auch Landwirt genannt, der hat mir da, ja, was glaubst du, wie super das ist und Dings und toll. Und das ist die Zukunft, das ist damals erklärt worden, weil ja die Eiweißquellen ausgehen werden, hat's geheißen. Ja, es setzt sich nicht jeder Trend durch, auch wenn man meint, dass er sich durchsetzen taten tät, gell. Gehen wir mal in die österreichische Politik, haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Das Doppelbudget, das Finanzminister Markus Matterbauer, ich vergiss den Finanzminister immer den Namen, Markus Matterbauer. Markus Matterbauer, der da auch nicht mit der Brünn, SPÖ. Ich denke mal oft, mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, er ist jetzt zu so Podcasts gegangen, einmal ist er zu einem Podcast da gegangen, wo diese Engelhorn ist, in einer Wiener Kneipen. Denke ich mir, muss Engelhorn, wenn man mal googelt, was den letzten Jahr so getan hat, wo sie rumgefahren ist, auf welchen Schiff sie gegangen gewesen wäre, da frage ich mich schon als Finanzminister, muss ich zu der hingehen, muss ich mit der öffentlich diskutieren? Aber wie auch immer. Am Mittwoch im Plenum präsentieren wird, das Budget, ne, steht unter dem Motto, Aufschwung, Gerechtigkeit, Reformen. Dieses sei kein Krisenbudget, aber es ist ein Budget in einer Krise. Es ist kein Krisenbudget, aber ein Budget in der Krise. Sag ich einmal zu meinen Kindern, Geburtstags, zu den Weihnachten, wenn wir sagen, das ist kein Krisenweihnachten, das ist ein Weihnachten in der Krise. Deswegen gibt's heuer nur ein Matchbox-Auto. Man kann ja immer schön schreiben, gell. Auf jeden Fall, und das ist ja interessant, gell, da habe ich jetzt mehrere Medien durchgeklappt. Manche finden es positiv, manche finden es negativ, manche finden es, sie wissen gar nicht, was los ist. Auf jeden Fall, der Börse Express, der dürfte sich da auskennen mit dem Geld. Der schreibt, das Paket umfasst 5,1 Milliarden Euro und 2,5 Milliarden davon sollen den Haushalt konsolidieren. Ziel, die Neuverschuldung bis 2028 wieder unter die 3%-Marke des BIP drucken, des Bruttoinlandsprodukts, gell, weil wir sind ja ein bisschen unter der Fuchtel. Mehr als die Hälfte des Konsolidierungsvolumens, etwa 53 bis 55%, kommen aus Steuererhöhungen. Die Bankenabgabe steigt Die Körperschaftssteuer für Gewinne ab 1 Million Euro klettert auf 24%. Gut, das betrifft mich jetzt eher nicht. Auch die Alkoholsteuer soll um 30% nach oben gehen. Hinzu kommen noch eine angepasste Immobilienertragssteuer und neue Sachbezüge für Elektrodienstwagen. Das ist ja lustig, gell? Die Elektrodienstwagen, die haben sie ja damals für Firmenzwecke ziemlich steuerlich begünstigt, mit dem Ziel, mehr Elektroautos in Verkehr zu bringen. Jetzt haben sie das gemacht, jetzt streichen sie nicht die. Ja? Bei Universitäten müssen mit 1 Milliarde Euro weniger auskommen. Förderungen sollen bis 2029 jährlich um 800 Millionen Euro sinken. Bei den Pensionen ist eine soziale Staffelung der Erhöhung vorgesehen, die 0,5 Milliarden Euro einsparen sollen. Das ist auch mal, gell, bei den Unis sparen. Ich frage mich oft, beim Sparen, wenn ich das so schaue, gell, wo es mir immer über Sport, und ich habe das eh vor 2 Wochen schon gesagt, wir haben relativ viel Milliarden, was wir an Steuer- und Sozialabkommen in Topf reinhauen, und trotzdem ist nirgends, und trotzdem müssen wir schon wieder sparen. Immer ist es ein Sparen. Trotzdem wird die Inflation nicht weiter, aber ich glaube, die ist immer noch auf 3-4%. Bonus neu, das ist ja auch so ein Thema. Bonus neu ist immer so ein schönes Ding. Die streichen natürlich auch was bei den Familien. Verdiener verlieren. Beim Familienbonus, man hat ja früher Familienbonus gehabt, pro Kind hast du ja dann Bonus gehabt. Weißt du was? Steuerliche Erleichterungen. Aber jedenfalls wird eine verpflichtende Splitting eingeführt. Einer allein soll den Bonus nicht mehr steuerlich geltend machen können. Auch wenn der Partner wenig dazu verdient, droht ein Verlust beim Nettoeinkommen. Rund 200.000 Haushalte sind betroffen. Da schreibt zum Beispiel die Presse, der Familienbonus ist kein Goodie. Den Familienbonus zu streichen wäre zynisch, ungerecht und angesichts niedriger Geburtenraten ein falsches Signal. Beim Standard, der hat das positiv gesagt, immer schwierig. Also da steht es, habe ich einen Kommentar in der Presseaussage gehabt, in Österreich wird für erwerbstätige Erwachsene grundsätzlich ein Einkommen von 13.539 Euro steuerfrei gestellt. Der Familienbonus sorgt dafür, dass auch Kindern ein gewisses steuerfreies Existenzminimum zugestanden wird. Nicht mehr, nicht weniger. Das als Gute zu bezeichnen, greift zu kurz und verkennt den familienpolitischen Zweck dieser Maßnahme. Hartnäckig hält sich auch das Argument, der Familienbonus komme nur Reichen zugute. Ein Blick auf die Zahlen widerlegt das. Ab einem Bruttoeinkommen von 2.400 Euro kann der Familienbonus, der bis zu 2.000 Euro pro Kind und Jahr beträgt, zur Gänze in Anspruch genommen werden. Und jemand, der 2.400 Euro beträgt, der ist jetzt ein, der im Monat verdient, der ist jetzt eher nicht reich, gell? Ich glaube, stimmen wir uns alle zu. Ich frage mich, also die Dame, wo es den Kommentar geschrieben hat, ich frage mich, warum diese Neidebatte ausgerechnet bei Familien so selbstverständlich geführt wird. Wurde jemals ernsthaft hinterfragt, warum auch Gutverdiener das Pendlerpauschale in Anspruch nehmen? Das heißt ja das Pendlerpauschale, gell? Das ist grammatikalisch die Pauschale irgendwie falsch. Oder warum für Pensionisten mit komfortablen Nettopensionen die volle Inflationsanpassung gefordert wird? Könnte man sich auch fragen, gell? Warum ein Politiker mit seinen 10.000, 20.000 Euro Pension, warum der die volle Inflationsanpassung kriegt? Da wird nie diskutiert drüber. Diese Fragen würden zu Recht Empörung auslösen. Bei mir nicht. Denn diese Gruppen tragen oder haben überproportional zum Gesamtsystem beigetragen. Aber warum gilt dieses Argument nicht für Eltern, die täglich die Doppelbelastung von Erwerbs- und Familienarbeit stemmen und Arbeitskräfte und Pensionszahler von morgen großziehen? Ja, mir kommt schon vor, gell, als Familie, die Familien werden oft schon sehr sich selbst überlassen. Ja, weil die Lobby für Familien ist einfach nicht groß genug. Gell? Die, die ganz reich sind, denen ist es eh wurscht. Und auf Mittelstand vergisst man halt ganz gerne ein bisschen. Gell? Dazu kommt, Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld wurden 2026 und werden auch 2027 nicht an die Inflation angepasst. Familien leisten damit bereits einen substanziellen Beitrag zum Sparpaket. Familien sind aber keine Insel, sie sind von den meisten anderen Sparmaßnahmen ebenfalls betroffen. Ja, nur nah. Ne? Erstens sind wir von der Inflation betroffen, von den Energiepreisen, von den Spritpreisen, von den Lebensmittelkosten. Erwerbstätigen Eltern jetzt auch noch die steuerliche Berücksichtigung ihrer Kinder zu streichen, wäre nicht nur zynisch. Es wäre in Zeiten einer historisch niedrigen Geburtenrate von 1,29 Kindern pro Frau das völlig falsche Signal und würde nur zu Verunsicherung führen. Eine Abschaffung des Familienbonus bedeutet für Väter und Mütter, die ihn monatlich beziehen, bis zu 167 Euro weniger pro Kind in der Geldbörse. Ich weiß nicht, wer mir jetzt zuhört, aber könnt ihr ausrechnen, 167 pro Kind, hab's weniger im Monat. So, geschehen Dankeschön zum Finanzminister.
Ja.
Sind wir da nicht Schmäßen machen? Haben wir jetzt keine Schmäß zu dem Thema, gell? Es ist nicht lustig, gell? Ich bin eh schon froh. Jetzt, man ist da mittlerweile schon froh, wenn die Kinder jetzt schon in einem Alter sind, wo du sagst, jetzt sind sie schon bald einmal rausgewurzelt, jetzt sind sie schon teilweise selber schon so fast groß, gell? Nein, bist du nicht immer abhängig von irgendwelchen politischen Entscheidungen. Ja, das ist auch mehr lustig als der Standard. Ist es wirklich so schlimm, wenn die Bevölkerung schrumpft? Es ist ein Schreckgespenst, das regelmäßig hervorgeholt wird. Wenn die Leute, konkret Frauen, nicht mehr Nachwuchs produzieren, geht die Menschheit dem Ende zu. Die Demografie sagt längst voraus, dass die Weltbevölkerung rund um die 2060er Jahre ihren Höchststand erreichen und ab dann wieder schrumpfen wird, auch wenn die Folgen tiefgreifend sein werden. Aus ökologischer Sicht ist ein Ausbremsen der Menschheit unumgänglich. Schon heute haben wir einen Ressourcenverbrauch, der 1,7 Planeten entspricht. Jetzt wird's ja lustig. Keine Frage, unser Sozial- und Pensionssysteme werden sich anpassen müssen. Naja, nicht die Systeme müssen sich anpassen, sondern die Menschen müssen sich laut deren Meinung anpassen. Die Lücken können aufgefangen werden, indem jene Kinder, die verbleiben, umso besser gefördert wird, indem Qualifikationen von Frauen und Zugewanderten steigen und die KI die Produktivität erhöht. Es braucht außerdem ein Umfeld, in dem jeder Mensch mit Kinderwunsch ihn auch umsetzen kann, in dem Kinder wieder für eine zuversichtliche Zukunftsperspektive stehen. Da gibt's ja jetzt diese Trends, gell? Kinder sind schlecht fürs Klima. Ich frage mich halt nur, wenn die Bevölkerung schrumpft, wenn weniger Kinder da sind, wer werden da in den ganzen Altersheimen die Leute gar nicht mehr pflegen? Wird da der Roboter dann durchgehen und die Windel wechseln oder was? Ich meine, das kommt mir schon vor, dass sie diese Ideen schon haben, gell? Ob das noch so lustig ist für einen 90-jährigen Opa, gell? Wenn der KI-betriebene Roboter daherkommt, die Windel wechselt, nachher nebenbei noch eine gute Nachtgeschichte vorliest, ihm einen Kakao aufsprudelt. Da bin ich froh, dass ich 4 Kinder habe, weil ich weiß genau, ich komme mit ins Altersheim, weil irgendein Kind wäre schon verpflichtet, dass es gut auf mich schaut und mir die Windel wechselt. Ich brauche dann keinen Kank-Roboter, gell? Fleischfressende Parasiten. Kanada stoppt Einfuhr von Rindern aus Texas. Da kommt ja was kurz zu. Ah, das lesen wir uns jetzt gar nicht mehr durch. Das schauen wir uns das nächste Woche an, weil das ist jetzt gar nicht so, wenn es um englische Rind. Aber jedenfalls aus Texas, die haben da einen Rinder gefunden, wo es einen Parasiten drinnen sind. Die kreierend sind, eine Larven, höchst ansteckend, und ich hoffe, dass die nicht nach Europa kommen. Wie auch immer, gell. Dann gibt's einen Artikel noch von der landwirtschaftlichen Wochenblattl, weil der war ja in Wieselburg, wo ich auf der Messe war. Ich habe ja am Freitag gespielt und einen Tag später waren die ganzen High Society-Politiker da. Und unter anderem auch Landwirtschaftsminister und Bauernbund, und da haben draußen ein paar demonstriert und da haben sie dann geschrieben, Bauern auf der Straße, Politiker im Saal, wann kommt die Trendumkehr? Und das ist natürlich momentan schon, gell, eine Phase, wo relativ eine große Unzufriedenheit im Bauernstand herrscht. Aber ja, ein großes Thema ist halt bei uns, gell, seit Jahrzehnten fließen eigentlich vor allem ein großer Teil der EU-Agrargelder nicht zu denen, die morgen in der Früh im Stall stehen, sondern zu denen, die morgen im Bodenpreis einmal überprüfen. Ja. Die müssen ins Internet schauen und schauen, wo ist er gestiegen. Ja. Große Betriebe erhalten pro Arbeitskraft ein Vielfaches dessen, was auch Arbeitskraft kostet. Das ist kein Naturgesetz, sondern politisch gewollt. Das hat den Strukturwandel beschleunigt, ja. Und Regionen entvölkert. Ja, brauchst du nur schauen, Ostdeutschland ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Da haben sie die Kleinen alle hingemacht, die Großen. Oder bei uns gibt es auch die Gegenden, gell, wo einfach durch diesen Strukturwandel auch eine Landflucht stattgefunden hat, oder immer noch stattfindet. Ist auch übrigens ein interessantes Thema, wenn man sagt, ist es so schlecht, wenn wir schrumpfen? Ja, in dem Fall ist es schon schlecht, weil wenn ich mir jetzt das Geld oder das Müll anschaue, wenn es da in 50 Jahren keine Junge mehr gibt, wie schaut es da aus? Ob das noch so lustig noch ist, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall findet ihr Subventionen gehören dorthin, wo die gesellschaftlichen Leistungen erbracht werden. Biodiversität, Landschaftspflege, wobei bei der Biodiversität bin ich immer so ein bisschen im kritischen Thema. Also wichtig ist halt Erhalt regionaler Strukturen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Große industriell arbeitende Betriebe, die primär Rohstoffe für den Weltmarkt produzieren, die sollen sich am Markt beweisen. Ja. Das ist eigentlich auch meine Meinung, wo man sagt, muss der da in Rumänien, da, jetzt habe ich wieder mit dem Volk gehört, nicht nur, jetzt hat mir einer erklärt, der aus Rumänien ist, das sind nicht nur die Scheichs dort, das sind ein Amerikaner drüben in der Gegend. wo er ist, die haben 12.000 Hektar einfach. Die jonglieren auch mal mit dem Getreide. Und das schafft halt Unzufriedenheit, weil einfach die ganzen Agrargelder in die falschen kämen. Und in der öffentlichen Meinung heißt es immer, die Bauern kriegen so viel. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeschaut. Das muss man vielleicht auch mal. Ich muss fast eine eigene Podcast damit machen, Transparenzdatenbank durchklauen, welche Vereine, Organisationen und Strukturen da Agrargelder abkassieren, die in der Lebtag noch nie eine Schaufel angegriffen haben. Das speibst du oft an. Hey, gehen wir mit zu einem Sport. Amerikaner sind jetzt über europäische Fans, die zu den Stadien laufen wollen. Jetzt steht ja mir das vor, die depperten Europäer, die gehen zu Fuß. Da sind die Amerikaner jetzt ganz irritiert. Das könnte zum Problem werden, wenn Besucher aus Europa zur Fußball-WM anreisen. Viele US-Städte sind nicht auf Fußgänger eingestellt, doch die Fans wollen zu den Städten, zu den Stadien, zu Fuß. Mit diesem skurrilen Problem haben die Organisatoren der Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA vermutlich nicht gerechnet. Aktuell planen europäische Fußballfans, die Tickets für die Spiele im Sommer ergattert haben, ihre Reise in Amerika und stellen im Netz Fragen, die bei den Einheimischen für Überraschung oder gar Fassungslosigkeit sorgen. Für viele Fans aus Europa gehört es ganz selbstverständlich dazu, gemeinsam zum Stadion zu laufen, zu Fuß, oft entweder aus dem Stadtzentrum oder von einem nahegelegenen Bahnhof aus. Und unterwegs gönnt man sich schon mal ein Wegbier oder zwei, singt oder trifft andere Fangruppen. In zahlreichen Austragungsorten in den USA, Atlanta, Houston, Kansas City oder New York etwa, sorgt genau diese Vorstellung jedoch nur für Irritationen. Alkohol in der Öffentlichkeit ist in den Vereinigten Staaten ohnehin ein Tabu. Du nimmst gescheit ein Puffen mit, statt ein Bier lieber ein Waffen, das ist besser gesehen, gell? Da kriegt schon jeder kleine sechsjährige Bumgun, aber wehe, da läuft einer mit dem Bier um. Und zu Fuß unterwegs zu sein, ist in den autofokussierten Städten auch nicht wirklich vorgesehen. In Online-Foren häufen sich derzeit Fragen internationaler Besucher. Kann man von einem bestimmten Hotel zum Stadion laufen? Vom Hauptbahnhof 2-3 Kilometer? Das sei doch sicher kein Problem. Die Antworten vieler US-Amerikaner dazu fallen jedoch überraschend deutlich aus. Zu Fuß zu gehen, so der Tenor, sei in vielen Städten weder üblich noch empfehlenswert. Die unschuldigen Fragen der europäischen Fans wirken in den USA fast exotisch. Da gibt's weder eine Fußgängerzone noch sonst irgendwas. In die Highways. Aber ich habe schon gesagt, man kann relativ günstig mit dem Zug fahren. Verlangen da gleich mal $150 für eine kleine Zugreise. Zugkarten. Ja, ich bin eh schon gespannt. Gegen Österreich, wie sie abschneiden werden jetzt. Gegen Jordanien spielen sie in der Vorgruppe, gegen Algerien. Gegen Argentinien. Algerien haben wir eigentlich gemeint, die Außen gegen, aber jetzt haben die ja Holland oder Niederlande geschlagen in den Vorbereitungsspielen da. Mal gucken. Ich werde jetzt natürlich, ich glaube, jetzt so ganz fanatisch weiß man nicht anschauen, selbstverständlich, wenn Österreich spielt, das werden wir schon verfolgen. Ich glaube, die spielen ja auch mal im Vierer nach Frieden, das weiß ich noch nicht, glaube ich, das ist schon, aber zumindest ein bisschen werden wir schon schauen. Aber weißt du, bei 48 Mannschaften, da kannst du nicht alles anschauen, gell? Ist gescheit, da schaue ich in Großbewachsen zu. Da ist noch oft mehr los. Wie auch immer. Ich glaube, ich bin fertig. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Viertdenken.